60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute geht es um eine Künstlerin, die viele vielleicht schon mal gehört haben, ich auch, aber so richtig schöne und viele Bilder bekommt man erst jetzt zu sehen. Eine wunderbare Ausstellung zum 150. Geburtstag gibt es im Paula Modersohn Becker Museum im schönen Bremen und ich bin verabredet mit der Kuratorin Dr. Henrike Hans. Hallo Frau Hans.
Hallo Herr Trocher.
Lassen Sie uns mal mit einem wunderbaren Bild, wo schon der Titel fantastisch ist, Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag von Paula Modersohn Becker beginnen. Es zeigt sie.
Genau, das Bild, wie der Titel schon sagt, ist ein Selbstbildnis. Und mit diesem Bild, deswegen ist es auch so schön, dass wir damit anfangen, hat Paula Modersohn Becker die Kunstgeschichte auf den Kopf gestellt. Als sie es 1906 im Mai gemalt hat, war sie die erste Frau, die sich selbst nackt, also im Akt, gemalt hat und dieses Bild fertiggestellt hat. Und die Inschrift, aber auch das Motiv selbst sind bis heute sehr enigmatisch, also rätselhaft. Sie hatte sich zu dieser Zeit von Otto Modersohn, von ihrem Mann, getrennt, ist alleine nach Paris gegangen, um dort als Künstlerin zu leben. Und ausgerechnet in dieser Phase schreibt sie auf dieses Bild, dass sie das an ihrem Hochzeitstag gemalt hat.
Sie haben gerade gesagt, sie ist nach Paris gegangen. Wollen wir ganz kurz an ihrem Lebensanfang beginnen, dann ist sie in Dresden geboren, hat so ein bürgerlich-liberalem Elternhaus gelebt und ist dann nach Bremen umgezogen. Wie startete sie ihre künstlerische Ausbildung oder ihren künstlerischen Werdegang?
Ja, Sie haben es schon gesagt, sie ist in einer sehr liberalen Familie groß geworden und den Eltern Woldemar und Mathilde Becker war es wichtig, dass ihre Kinder auch am kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Stadt teilnehmen. Sie waren hier Mitglieder im Kunstverein in Bremen, Paula Modersohn Becker hatte immer die Ausstellung auch besucht, schon als Kind. Und ihr war relativ schnell klar, dass sie selbst Künstlerin werden wollte. Als sie 1892 in London war, da hat sie ihre Tante besucht für einige Wochen, konnte sie ihre Tante und ihren Onkel überzeugen, dass sie ihr Zeichenunterricht spendierten. Das war damals in London anders als in Deutschland möglich für Frauen. Und nach diesen ersten Versuchen, wo wirklich tolle Ergebnisse dabei rausgekommen sind, hat sie eben ihre Eltern auch überzeugt, dass sie in Deutschland, zurück in Deutschland weiterarbeiten konnte. Da hat sie zuerst Unterricht bei Bremer Malern gehabt. Das waren dann Bekannte ihrer Eltern. Und dann hat sie 1896, um sich zu professionalisieren, in Berlin im Verein der Kunstfreundinnen und Künstlerinnen zu Berlin eine anderthalbjährige Ausbildung gestartet.
Das war für Frauen, Sie haben es gerade schon erwähnt, in dieser Zeit nicht selbstverständlich, weil die Kunstakademien, da durften nur Männer studieren, richtig?
Absolut, das war für Frauen gar nicht selbstverständlich. Ihnen wurden wirklich hohe Hürden in den Weg gelegt, um Künstlerin zu werden. Die öffentlichen Kunstakademien wurden erst ab 1919, in München sogar 1920, für Frauen geöffnet. Und es gab in Deutschland auch nur 3 private Akademien, die Frauen angenommen haben in dieser Zeit. Und sie waren für Frauen auch noch teurer als für Männer. Das muss man sich mal vorstellen. Also es erforderte von Paula Modersohn Becker ein großes ein Durchsetzungsvermögen und natürlich auch die Unterstützung ihrer Eltern, um dort ein Studium absolvieren zu können in Berlin.
Gut, dass sie solche Eltern hatte, denn es ist eine ganz fantastische Künstlerin geworden und wir haben ein Bild aus der Zeit, die Sie gerade erwähnt haben, von 1897. Das finde ich auch wunderbar. Es ist eine Dame mit Hut und Schleier und es sieht irgendwie ganz anders aus als die üblichen Bilder zu der Zeit.
Ja, absolut. Also und vor allem auch als das, was wir von Paula Modersohn Becker heute im Kopf haben. Wir haben ja schon angefangen mit dem Selbstbildnis aus dem Jahr 1906. Jetzt gehen wir nochmal 9 Jahre zurück an den Anfang ihrer Karriere und wir sehen dieses wunderbare Pastell und Ich finde es einerseits so toll, weil es einfach zeigt, wie toll die Malerin diese Technik des Pastells beherrscht. Also wie fein sie gerade im Gesicht die Partien voneinander absetzt. Auf den ersten Blick wirkt es relativ monochrom, also schwarz-weiß. Aber wenn man näher herantritt an das Bild, dann sieht man, dass da ganz feine Blau- und Orangetöne mit drin sind, die der Frau eine ganz besondere Ausstrahlung verleihen. Und zum anderen steht es eben auch ganz exemplarisch dafür, wie professionell Paula Modersohn-Becker studierte. Also sie lernte genauso, wie es an den öffentlichen Kunstakademien für die Männer gelehrt wurde. Erst zeichnen nach unbelebten Stilllebenobjekten, dann zeichnen in der Natur und dann der Übergang zur Farbe über das Pastell.
Weiß man, wer diese Frau ist? Gab es da ein Vorbild? Gibt es ein Modell, eine Freundin vielleicht oder eine Bekannte?
Leider weiß man das nicht. Also es ist sicherlich keine Frau im Studium, im Studienkontext, kein Modell gewesen, weil die Modelle hatten in der Regel keine Hüte auf und nicht diese Kleidung an, die die Frau trägt. Sie hat so eine städtische Kleidung an, hat diesen Hut, diesen Schleier. Sie ist so zum Rausgehen zurechtgemacht. Aber ob es sich um eine Verwandte handelte, möglicherweise, denn Paula Modersohn-Becker lebte auch in Berlin bei Verwandten während ihres Studiums, oder um eine Freundin, das wissen wir leider nicht mehr. Aber diese Feinheit, die sie den Gesichtszügen verleiht, dieser Frau, die spricht doch dafür, dass da ein möglicherweise doch näheres Verhältnis bestand.
Für unseren kleinen Rundgang haben Sie ein Bild ausgesucht. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verblüfft, weil ich Paula Modersohn-Becker nicht für Naturdarstellungen kennengelernt habe. Oder es ist ein Moorgraben, so ist der Titel des Bildes, und stammt von 1900. Und es wirkt schon, wie auch das vorhergehende Bild, sehr modern, heute noch.
Absolut. Also es wirkt, es ist einfach sehr reduziert und das wirkt auf uns modern. Für die damaligen Betrachterinnen und Betrachter wirkte es vor allem schroff. Man muss dazu sagen, wie Sie gerade schon gesagt haben, für solche Bilder hat man Paula Modersohn-Becker nicht im Kopf. Und das ist ganz interessant in ihrem Werdegang, dass sie nicht parallel an den Motiven arbeitete, sondern eher nacheinander gestaffelt. Also wir haben die Studienwerke wie das tolle Pastell aus Berlin. Dann haben wir eine Phase, in der sie sich intensiv nur mit Landschaftsbildern beschäftigt. Dann kommen langsam die Figuren hinzu und ab 1902 haben wir eigentlich nur noch Figurenbilder, bis sie sich 1905 nochmal ganz intensiv dem Stillleben widmet. Also dann passieren zwischen 1905 und 1907 auf einmal mehr als 50 Stillleben, die auch sehr isoliert in ihrem Werk stehen. Also die Motivphasen folgen aufeinander und durchdringen sich nicht. Die Landschaft rückte in den Blick für Paula Modersohn-Becker, als sie nach Worpswede kam. Das war im Herbst 1898. Da hatte sie ihr Studium in Berlin abgeschlossen als Meisterschülerin. Und dann stand die Frage an, was der nächste Schritt sein sollte. Und die Eltern kannten natürlich Worpswede, die Künstlerkolonie dort. Die hatten Beziehungen zu Fritz Mackensen, einem der Gründer der Künstlerkolonie. Und sie dachten, es wäre eine gute Idee, wenn ihre Tochter dorthin ginge. Dann hatten sie sie noch in der Nähe von Bremen, konnten dieses Künstlerinnenleben noch ein bisschen kontrollieren. Und so kam Paula Modersohn-Becker nach Worpswede. Aber, das dürfen wir nicht vergessen, als ausgebildete Künstlerin. In Worpswede, die Maler der Künstlerkolonie, waren ja schon seit ihrer Ausstellung 1895 in München bekannt, aber auch berühmt-berüchtigt in Deutschland. Die galten als die modernsten des modernsten. Und wenn wir aber ihre Bilder sehen, im Gegensatz zu dem Moorgraben von Paula Modersohn-Becker, dann wirken die ganz schön konventionell. Paula Modersohn-Becker ging nach Worpswede eben mit ihrem ganz eigenen Blick. Und sie fand die Landschaft dort wunderschön, das schrieb sie immer wieder in Briefen und auch in ihrem Tagebuch. Aber diese wunderschöne, euphorische Begeisterung für die Landschaft, die findet sich nicht in ihren Bildern. Die sind sehr rau, sehr schroff, sehr reduziert. Sie erinnern oft mehr an geometrische Muster oder Linien als an eine lebendige Landschaft.
Wissen Sie, wie Ihre Malweise damals bei Ihren Kolleginnen und Kollegen in Worpswede angekommen ist?
Ja, es herrschte dort eine große Irritation über ihre Malweise. Also schon eine ihrer Mitstudentinnen dort, die arbeiteten unter Korrektur, sagt man, von Fritz Mackensen. Das heißt, Mackensen kam ab und zu in deren Ateliers und schaute sich an, was sie gearbeitet hatten und gab Tipps. Diese Mitstudentin berichtete, dass Paula Modersohn-Becker, wenn sie in die Heide ging, um dort zu malen und alle ihre Staffeleien aufgestellt hatten, sich erstmal ins Gras legte und immer sagte, sie müsste erstmal überlegen, wie sie ihr Bild aufbauen wollte. Also schon allein die Art und Weise, wie sie arbeitete, sehr konstruktiv, sehr konzeptionell, stieß auf Erheiterung bis Misstrauen. Und ihre Bilder selbst, ja, die Leute in Bobsby, die sagten immer, sie müsse erstmal zeichnen lernen, sie müsste erstmal ja modellieren lernen. Dabei wissen wir ja durch ihre Berliner Studien, dass sie das alles konnte, sondern dass sie sich ganz bewusst davon abgesetzt hat. Und sie hat selbst gesagt, ich glaube, man müsste beim Bildermalen gar nicht so sehr an die Natur denken. Also die Natur darstellen, ohne genau das zu malen, was man sieht. Und das ist sehr, ja, sehr sinnbildhaft für ihre Arbeitsweise. Und auch 1899, nachdem sie gerade mal ein gutes Jahr in Worpswede war, hat sie schon festgestellt, dass sich alle an ihr erschrecken. Und sie schrieb aber weiter in ihrem Tagebuch, doch ich muss weiter, ich muss auf meinem Weg bleiben. Also sie wusste sehr genau, wo sie hin wollte in der Kunst. Und das zeigt dieses Bild sehr schön.
Eins meiner Lieblingsbilder, muss ich sagen, ist dieses Selbstbildnis, Selbstporträt aus Paris. Da sieht man eine junge Frau mit einer Kurzhaarfrisur und ich würde fast behaupten, das ist schon dieser typische Paula Modersohn-Becker-Stil.
Da würde ich Ihnen total zustimmen. Das ist dieser typische Paula Modersohn-Becker-Stil. 1900 schon, überlegen Sie sich das mal, da war sie 24 Jahre alt. Da hat sie das schon ausgeprägt. Und dieser erste Paris-Aufenthalt von der Silvesternacht 1899, 1900 bis in den Juni hinein 1900, der war schon ganz wichtig für sie. Und es sollten ja auch noch 3 weitere Paris-Aufenthalte folgen. Also das war sozusagen die Triebfeder ihrer künstlerischen Entwicklung, sagen wir hier im Museum immer. Dass sie überhaupt nach Paris gegangen ist, folgte eigentlich auf den bittersten Moment ihrer jungen Karriere. Sie hatte einige Landschaftsstudien in der Kunsthalle in Bremen ausstellen dürfen im Dezember 1899 und die wurden verrissen in der Weserzeitung. Die Weserzeitung lasen damals alle, ihre Eltern, die Freunde ihrer Eltern, der Bekanntenkreis, die Künstler natürlich in Worpswede und Paula Modersohn-Becker wurde dort namentlich ja wirklich heruntergemacht, kann man sagen, von dem konservativen Künstler Arthur Füttger. Sie holte am gleichen Tag, als dieser Verriss erschien, ihre Bilder aus der Kunsthalle wieder ab und machte sich dann wenige Tage später auf den Weg nach Paris, also im Aufbruch in ein neues Jahrhundert, in diese Stadt, in die Kunstmetropole. Das war einfach sehr symbolhaft. Und wie sie das für sich genutzt hat, das zeigt dieses Bild. Es ist ja im Gegenlicht gemalt, wahrscheinlich mit einem Spiegel. Und sie reckt ihr Kinn ja ganz nach oben, sie ist frontal dargestellt, sie konfrontiert sich selbst mit dem eigenen Bild. Ihr Gesicht wirkt schon so ein bisschen verzerrt, ihre Haare wirken sehr kurz, sehr streng, aber gleichzeitig auch wahnsinnig stark. Und das ist genau das, was in den Landschaften anklingt, also diese formale Vereinfachung, die Direktheit, die Unverstelltheit, die in dem Bildnis, bei dem Blick auf sich selbst, der ja auch sehr intim ist, zum Ausdruck kommt.
Wenn man davor steht, hat man so den Eindruck, auch mit dieser Hintergeschichte, dem Verriss in der Weserzeitung, wirkt das auf mich so wie, ihr könnt mich alle mal.
Das haben Sie wunderbar zusammengefasst, absolut. Also deswegen muss ich auch sagen, finde ich es auch eines der stärksten Bilder, gerade zu diesem frühen Zeitpunkt, nicht nur anhand seiner formalen Qualitäten, sondern vor allem auch für dieses Statement. Also diese Sicherheit, die das ausstrahlt. Und das als Frau, also sie wusste ja immer noch nicht, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollte. Sie hatte noch keine weiteren irgendwie Aussichten. Sie hatte kein einziges Bild verkauft zu dem Zeitpunkt. Übrigens bis ans Ende ihres Lebens nur eine Handvoll Bilder. Also und trotzdem diese Sicherheit zu haben und das inhaltlich und formal so auf die Pappe zu bringen, das ist wirklich ja außergewöhnlich.
Sie haben es gerade gesagt, sie hat zu ihren Lebzeiten kein einziges Bild verkauft. Wie kommt es dann, dass es in Bremen ein ganzes Museum mit Werken von ihr gibt?
Das ist eine gute Frage. Und zwar, also sie hat eine Handvoll Bilder verkauft an ihre Freunde Heinrich Vogeler und Rainer Maria Rilke. Und das waren immer Zeiten, in denen sie unbedingt Geld brauchte. Gerade 1906, als sie Otto Modersohn verließ, um nach Paris zu gehen. Und zu Lebzeiten war ihre Buchkunst, also es gab dafür kein Publikum. Es gab keinen Käuferkreis und kein Publikum. Das muss man sich vorstellen, solche Bilder anderen zu zeigen. Sie hat, wenn sie Otto Modersohn gezeigt hat, zwar auch Verständnis, aber auch viel Unverständnis geerntet. Und da war einfach gar kein Markt und keine Zeit dafür da. Aber dass ihr dieses Museum 1927 gewidmet wurde, das liegt vor allem an der Rezeption und dann doch wieder an den Männern. Und zwar ordneten Otto Modersohn und Bernhard Höttger, zwar ein Bildhauer, den Paula Modersohn-Becker 1906 in Paris kennengelernt hatte, nach ihrem Tod ihren Nachlass. Und ja, Sie können sich vorstellen, die beiden kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus, als sie erstmal das ganze Werk überblickten. 760 Gemälde, 1400 Zeichnungen. Das war keinem in Worpswede bewusst, was da eigentlich lagerte. Und natürlich kannten die sich gut aus in der Pariser Kunst, in der aktuellen Kunst. Und denen war auch klar, es hat sich noch nie eine Frau nackt gemalt zum Beispiel. Also die überblickten alles erst nach ihrem Tod. Und dann organisierten sie mit Gustav Pauli und Heinrich Vogelaar gemeinsam Gedächtnisausstellungen. Kurz danach wurden erste Briefe und Tagebuchblätter publiziert. Also schon kurz nach ihrem Tod gewann die Malerei von Paula Modersohn-Becker eine gewisse Popularität. Was lustig ist in der Geschichte ist, dass natürlich zuerst die Stillleben verkauft wurden, denn die waren am ungefährlichsten. Und erst dann wagte man sich an die Landschaften oder die Sammler vor allem und an die Figurenbilder, die dann doch irgendwie eher schräg und ungewöhnlich waren. Und durch diese Ausstellungen kam einiges in Gang und unter anderem wurde auch Ludwig Roselius, der Erfinder des koffeinfreien Kaffees und Gründer von Kaffee Haag, das ist bis heute ja auch ein Begriff in Bremen, auf die Künstlerin aufmerksam. Er kaufte nach und nach mehr Bilder und beschloss dann gemeinsam mit der Mutter von Paula Modersohn-Becker, ihr ein Museum hier zu widmen. Bernhard Höttger war dann der Erbauer, der Architekt des Museums hier in der Böttcherstraße und 1927 wurde es am 50. Geburtstag von Ludwig Roselius eröffnet.
Eine tolle Geschichte und leider eine späte Entdeckung. Aber nach ihrer Rückkehr aus Paris hat sie dann den Maler Otto Modersohn geheiratet, daher auch der Doppelname. Und eine Ehe mit vielen Auf und Abs. Und ich glaube aber, in der Zeit fing sie auch mit Kinderbildern an. Sie haben ein Bild herausgesucht, Kind auf rot gewürfelten Kissen von 1904. Ist das etwa aus dieser Zeit, wo sie mit Otto Modersohn zusammenlebte in Worpswede?
Ja, ganz genau. 1901 heirateten die beiden. Otto Modersohn war Witwer, seine Frau war 1900 gestorben und er brachte eine 3-jährige Tochter mit in die Ehe. Und die wurde dann erst zufälliges Motiv von Paula Modersohn-Becker und dann immer gezielter und über sie auch andere Kinder. Und diese Kinderbilder im Werk von Paula Modersohn-Becker sind wirklich, die nehmen eine wirklich sehr große Gruppe ein. Gerade 1904 und 1905 verdichtet sich das wahnsinnig. Und 1904 war sie auch nicht in Paris, da verbrachte sie das ganze Jahr in Worpswede und das zeigt sich in diesen Kinderbildern einfach sehr stark. Und was das ja Besondere oder Spezielle dabei ist, ist, dass wir da nicht dieses klischeehafte Landleben mit Kindern sehen, das man ja über seit dem 19. Jahrhundert immer wieder in der Kunst trifft. Wir sehen die Kinder nicht im Spiel, wir sehen keine Aktion dort, keine Bilderzählung. Diese Kinder, die dort dargestellt sind, wie dieses kleine Mädchen, das hier auf dem Kissen sitzt, die nehmen keinen Kontakt zu uns Betrachterinnen oder Betrachtern auf. Die sind wirklich ganz für sich und das ist einfach sehr ungewöhnlich und unterläuft auch dieses Klischee, das wir immer haben, dass Frauen Kinder malen. Also, dass sie lieblich darstellen oder süßlich, sondern die Kinder sind bei Paula Modersohn-Becker immer auch ein bisschen schräg. Es gibt auch ein Bild, Mädchen mit Katze im Birkenwald. Da sagte selbst Ludwig Roselius, obwohl er das für seine Sammlung gekauft hatte, dass ihm das Kind Angst macht. Otto Modersohn sagte mal, die Hände sind oft wie Kolben und die Münder wie Wunden. Also diese Kinder sind nicht, die sind nicht schön anzusehen. Aber die haben eine wahnsinnige Qualität, indem Paula Modersohn-Becker sie ganz direkt malte. Die sind so in ihrer ganz eigenen Erlebniswelt gefangen. Und wenn man sich so Kinder heute anguckt, dann sieht man, dass die auch einfach manchmal merkwürdig sind. Und dieses Merkwürdige hat sie wirklich eindrücklich ins Bild gebracht. Und an dem Bild, das wir hier sehen, mag ich besonders, dieses Kind ist so ganz vertieft in das Spiel mit einer Blume oder das Betrachten in einer Blume, kann sich so diese Langsamkeit und dieses Staunen in den Bewegungen richtig vorstellen. Aber eigentlich ist es so eine ganz simple Komposition, sehr klar, sehr frontal ins Bild gesetzt oder mittig ins Bild gesetzt. Aber dieses Bild ist wahnsinnig bewegt, in dem Paula Moder-Sonn-Becker in die feuchte Malschicht mit dem Pinselstiel reingekratzt hat. Das gibt dem was wahnsinnig Schroffes, Bewegtes, fast schon Gewalttätiges, was das Motiv nochmal irgendwie sehr stark, sehr eindrücklich prägt. Und das ist wirklich spannend, das zu sehen.
Kinder sind seltsam, kann ich bestätigen. Und aber auf diesem Bild finde ich auch diese, ich finde, es strahlt das Kind eine innere Ruhe aus, die sonst bei Kindern ja, und wenn man dann diese etwas verkitschten Darstellungen aus dieser Zeit immer mit Land und Heugarben und Leiterwagen sieht, komplett anders macht.
Ja, Sie sagen, es ist Natur. Auch Kinder in der Natur, genau, die sonst immer beim Spielen zwischen Bäumen oder eben mit Heu oder beim Klettern oder sowas zu sehen sind, oft. Hier geht es auch um die Natur und da besteht eine Einheit zwischen dem Kind und der Natur, aber so eine Einheit, die für uns fremd ist, die für uns nicht mehr als Erwachsene so zu greifen ist, der wir immer ein bisschen ratlos manchmal auch gegenüberstehen. Und das, es ist nicht der Blick eigentlich eines Erwachsenen oder einer Erwachsenen auf dieses Kind, sondern das Kind in sich. Und das ist das Schöne und Besondere dabei.
Unser nächstes Bild ist die liegende Mutter mit dem Kind aus dem Sommer 1906. Und da kommen Kinder und die revolutionäre Darstellung von nackten Frauen in diesem Bild zusammen.
Ja, das ist wirklich so. Also überlegen Sie mal oder jeder für sich müsste mal überlegen, hat man schon mal eine Mutter mit einem Kind auf diese Weise in der Kunst gesehen vorher, vor 1906? Also ich tatsächlich nicht. Und ich glaube, wenn man so etwas findet, dann wäre das auch wirklich so revolutionär vorher. Man muss sich so die Bildtradition einfach bewusst machen. Mütter mit Kindern, das geht natürlich aus der Darstellung von Maria mit dem Christuskind hervor. Und dann hatte das im 18., 19. Jahrhundert viel Repräsentatives in sich, dieses Motiv. Und dann eben das Spielerische, das Süßliche, das Erzählerische im 19. Jahrhundert. Und ja, was macht Paula Moder-Sonn-Becker? Sie malt eine nackte, liegende Mutter mit einem Kind, die ganz für sich sind. Die Körper sind praktisch wie ein großer Körper, so zusammengefasst. Und diese Körper, die sind da, die haben eine wahnsinnige Präsenz und Ausdruckskraft, ohne dass sie, wir haben hier wieder gar keine Kontaktaufnahme mit uns als Betrachtern, so für wen ist dieses Bild eigentlich gemalt, kann man sich fragen. Es sind einfach diese Körper und das ist so reduziert und trotzdem so eindrücklich, dass das für diese Zeit 1906 wahnsinnig revolutionär ist. So sind Kinder und Mütter noch nie gemalt worden vorher.
Aber man hat es 1906 natürlich noch nicht sehen können, wie Sie vorhin sagten. Es ist dann erst knappe oder reichliche 20 Jahre später, glaube ich, im Museum ausgestellt worden, oder hat man sich da noch ein bisschen zurückgehalten?
Das war eines der Bilder, die dann hier im Museum ausgestellt worden sind. Aber natürlich gab es Hinweise auf das, was Paula Moder-Sonn-Becker da 1906 macht. Sie hat im Februar 1906 ihren Mann Otto Moderson in Worpswede verlassen. Und zwar in einer Nacht- und Nebelaktion. Sie hatte das lange vorher geplant, aber hat dann gewartet, bis zum Beispiel ihre Mutter gar nicht in Bremen ist, sondern die war mit dem Bruder nach Rom gereist, damit die sie jetzt nicht noch zurückhalten könnte. Sie hat gewartet, bis Otto Moderson für ein paar Tage verreist war. Und dann ist sie wirklich abgereist, nach Paris gegangen, hat Otto Moderson noch geschrieben, dass sie sich trennen wird und wollte in Paris alleine sich ein Leben als Künstlerin aufbauen. Und ich glaube, dieser Schritt hat ihr eine Freiheit gegeben und auch eine, das war so radikal, dass auch in ihrer Kunst dann auf einmal alles möglich war. Und sie hat immer viel Akt gemalt und gezeichnet. Das kannte sie aus dem Kunstunterricht schon in Berlin. Und das hat sie auch immer interessiert, weil Aktfiguren natürlich nichts Zeitgebundenes haben. Wir haben da keine zeitgenössische Kleidung, die uns zeigt, okay, diese Frau hat um 1900 gelebt oder so, sondern die haben so etwas ganz Ursprüngliches, etwas Freies. Aber es könnte sowohl eine antike Figur sein als auch eine heutige, also die sind nicht in der Zeit gebunden. Das hat sie daran interessiert am Akt. Und eben auch die Direktheit des Blicks und die Direktheit der Darstellung. In dieser Zeit hat sie dann im Mai auch ihr erstes Selbstbildnis als Akt gemalt. Und eben ihre Modelle, auch tatsächlich, die sie auf dem italienischen Modellmarkt gefunden hat und engagiert hat, auch in ihr Atelier kommen lassen, um sie im Akt zu zeichnen und zu malen. Und über diese Beschäftigung mit dem Körper hat sie, also über diese, ja, wie sagt man, über diese, sie hat sich da eine Sicherheit erarbeitet in der Beschäftigung mit dem nackten Körper, dass sie das dann zu ganz neuen Bildfindungen getrieben hat, für die sie keine Vorbilder gefunden hat. Sie war eine wirklich fleißige Museumsbesucherin. Schon 1900, in den ersten Januartagen, als sie das erste Mal in Paris war, führte sie ihr erster Weg in den Louvre, wo sie gezeichnet hat. Sie hat alle Museen besucht, sie hat Kunstgalerien besucht, Sammlerinnen und Sammler. Aber so etwas konnte sie nirgendwo gesehen haben. Das kam ganz alleine aus ihr selbst heraus. Und dass sie dieses Motiv gerade der nackten, liegenden Mutter mit Kind, dass sie da auch gemerkt hat, dass sie da etwas ganz Besonderem auf der Spur ist, das zeigt sich, dass sie 3 Fassungen von diesem Bild gemalt hat. 2 Fassungen sind leider im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Die waren auch hier im Museum, sind nicht ausgelagert worden und wurden dann zerstört. Aber diese Fassung hat überlebt und zeigt heute noch das Revolutionäre in ihrer Kunst, auch das Provokative, wenn man sich das überlegt, was es auf die damaligen Betrachterinnen und Betrachter, wie es gewirkt haben muss.
Und Sie sagen, es ist wirklich sehr reduziert auf so Formen und es wirkt aber trotzdem sehr warmherzig, finde ich. Tolles Bild.
Ja, es strahlt, ich glaube, das ist so der Blick der Künstlerin, der sich in dieses Motiv mit eingebrannt hat. Es strahlt eine Menschenliebe aus und etwas, ja, etwas Umsorgendes. Und es ist wirklich wahnsinnig groß. Also es hat auch eine Monumentalität. Es ist wirklich ein Statement. Und Paula Mudersam-Becker hat ihre Motive sehr und ihre Formate auch sehr bewusst gewählt. Und so etwas in dieser Größe darzustellen, das war wirklich, ja, sehr außergewöhnlich zu der Zeit.
Unser letztes Bild bei unserem kleinen Rundgang ist überschrieben mit Lee Höttger vor Blumengrund. Helfen Sie mir, wer ist Lee Höttger?
Lee Höttger war eine Konzertpianistin in Paris, die Paula Mudersam-Becker 1906 kennengelernt hat und ihren Mann, den deutschen Bildhauer Bernhard Höttger. Und die beiden wurden ganz wichtig in ihrem Leben dort, denn sie hatte, als sie 1906 nach Paris kam, hat Otto Modersohn sie zwar weiterhin finanziell unterstützt, aber es war finanziell sehr knapp und sie hat auch oft gezweifelt und die beiden haben sie da sozusagen rausgeholt und unterstützt. Und Paula Mudersam-Becker hat Lee Höttger mehrfach gemalt und diese Bildnisse von der Frau sind einfach phänomenal. Das ist alles im Sommer 1906 passiert und wir sehen sie in diesem Bild hier vor einem Goldgrund, also so wie eine moderne Madonna dargestellt, und vor allem springt natürlich sofort ihr kantiges Gesicht in den Blick. Also die Frau, der wir hier begegnen, deren Gesicht ist ja fast kubisch aufgeteilt. Und Sie merken schon, man kann darin sicherlich eine Auseinandersetzung mit der Kunst von Gauguin sehen. Man kann eine Auseinandersetzung mit Masken sehen, mit Totenmasken zum Beispiel, die Paula Mudersam-Becker im Louvre sehr bewundert hat. Ägyptische Mumienmasken zum Beispiel. Und vor allem der außereuropäischen Kunst, ganz ähnlich wie Picasso es ein Jahr später auch machte.
Das wollte ich gerade fragen. Bei einem der vorhergehenden Bilder sind mir auch diese, ja, klassischen Formen beim Gesicht aufgefallen, wie ich sie dann später auch bei Picasso eigentlich gesehen habe. Wissen Sie, ob Picasso was von ihr gesehen hat?
Das ist eines der größten Rätsel, das wir noch nicht lesen könnten. Haben Paula Mudersam-Becker und Pablo Picasso sich gekannt? Haben sie Werke von sich gegenseitig gesehen? Wenn wir an Picassos Bildnis der Gertrude Stein denken und da das Gesicht von Lee Höttger daneben halten, dann hat das eine wahnsinnig große Ähnlichkeit. Also wir haben 2 Künstlerpersönlichkeiten, die ganz offensichtlich nach ganz ähnlichen Ausdrucksweisen suchen und unabhängig voneinander zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommen. Und das ist einfach sehr beeindruckend. Also wir wissen, dass Paula Mudersam-Becker mit Bernhard Höttger gemeinsam Henri Rousseau in seinem Atelier besucht hat, 1906. Also sie kannte den Autodidakten, der früher ja auch immer den Beinamen der Zöllner hatte, schon vor Picasso. Also sie hat sich mit ähnlichen Künstlern und ähnlichen Werken auseinandergesetzt. Natürlich spielte Cézanne für sie eine Rolle, aber auch Gauguin, genau wie für Picasso auch. Aber ob diese beiden sich getroffen haben, Das wissen wir leider nicht. Aber wir wissen natürlich, dass Picasso 1906 noch mit der blauen Periode, der rosa Periode vor allem, auch noch nicht an dem Punkt war, dieses Bildnis von Gertrude Stein so zu schaffen. Das war wirklich erst später bei ihm. Aber ja, wir sagen immer gerne, es sind parallele Entwicklungen, die da passiert sind. Sie waren beide in einem ähnlichen Umfeld, sie haben sich beide ähnliche künstlerische Fragen gestellt und sind dann beide zu ähnlichen Ergebnissen gekommen.
Aber Paula Modersohn-Becker war halt schon früher modern als Picasso.
Das ist die große Frage. Und also sie war absolut modern. Bedingungslos, kompromisslos, modern. Das, was wir heute als moderne Kunst sagen, sie ist eine der Mütter davon. Und sie hat in ihrer Kunst so kompromisslose Fragen auch gestellt. Das wäre in Deutschland zu der Zeit komplett undenkbar gewesen. Und das praktisch für sich alleine, immer konsequent ihr Werk weiterzuentwickeln. Das ist schon wirklich außergewöhnlich und das macht sie bis heute auch zu einer der Pionierinnen der modernen Kunst und einer Vorreiterin für die Kunst des 20. Jahrhunderts.
Liebe Frau Dr. Hans, vielen Dank für diese Einführung in das fantastische Werk einer fantastischen Künstlerin.
Sehr gerne. Es hat mich gefreut, dass ich bei Ihnen zu Gast sein durfte.
Und ich kann nur sagen, auf nach Bremen ins Paula Modersohn-Becker-Museum. Wer es nicht schafft, es gibt einen fantastischen Katalog. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.